Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Italien vor den Wahlen. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Nadja Fischer.
Negli altri paesi, noi siamo in un paese in cui c'è una anomalia che è una patologia. Abbiamo una magistratura dentro la quale ci sono moltissimi giudici integerrimi, ma c'è anche.
Vor gar nicht so langer Zeit erklärten ihn viele Kommentatoren für politisch tot. Nun ist wieder auferstanden und steht wie gewohnt im Rampenlicht. Silvio Berlusconi, 78 Jahre alt, Medienunternehmer, früherer Ministerpräsident. Auftritte wie bei seinem Erzfeind, dem linken Fernsehjournalisten Michele Santoro, nutzt der begnadete Wahlkämpfer, um seine Tiraden gegen die vermeintlich roten Richter und den Kommunismus zu halten. Alles schon mal gesehen und gehört? Allerdings. Doch laut Umfragen holt Berlusconi mächtig auf und könnte am Wahlwochenende vom 24. 25. Februar dem Mitte-Links-Lager die Suppe gehörig versalzen. Wie ist es möglich, dass Berlusconi 14 Monate nach seinem erzwungenen Rücktritt und nachdem er das Land beinahe in den Bankrott geführt hatte, bei den Italienerinnen und Italienern überhaupt noch Stimmen holt? Und was sind nach über einem Jahr Regierung Monti die realen Probleme des Landes? Die Bestandesaufnahme aus Rom. In einer Bar an der Piazza Re di Roma, im Zentrum der Hauptstadt. Eine ältere Frau rührt den Zucker in ihrem Kaffee um und hält einen Schwatz mit dem Barista. Thema: die Krise und die exorbitanten Steuern. Die Klientin macht sich Sorgen um ihre erwachsene Tochter, die geschieden und arbeitslos ist und wohl nie mit einer Pension rechnen kann. Und sie beklagt sich über die immer längeren Wartefristen bei den staatlichen Ärzten und über abzockende Privatärzte. Was tun? Der Tipp des Barista: ein Ärztezentrum, das übers Internet medizinische Dienstleistungen zu Spottpreisen anbietet, zum Beispiel einen Check-up für 48 Euro. Klientin und Barista sind sich einig, die Zukunft ist schwarz. Franco führt seine kleine Bar seit 8 Jahren. So schlecht wie im Moment sei das Geschäft noch nie gelaufen.
Ich spüre die Krise stark. Ich konnte einer Angestellten den Vertrag nicht mehr verlängern und beschäftige seit diesem Jahr nur noch eine Person. So sehr wir Italiener den Kaffee lieben, die Leute sparen. Wer früher 3-mal am Tag bei mir seinen Espresso bestellte, trinkt heute vielleicht noch einen. Der Kaffee in der Bar ist ein Luxus, auf den viele verzichten. Auch beim Lotto und anderen Glücksspielen, die wir hier in der Bar anbieten, halten sich viele zurück.
Wie die sinkenden Einnahmen machen dem Barbesitzer auch die immer höheren Steuern zu schaffen. Unter der Regierung Monti hat der Steuerdruck ein Rekordniveau erreicht. So mancher Unternehmer muss inzwischen über 60% seines Gewinns dem Staat abgeben. Barista Franco zieht an seiner Zigarette, die er sich vor der Bar gönnt, und zeigt auf die Lampe über dem Eingang zu seinem Lokal.
Sehen Sie diese Lampe dort oben? Die kostet mich jedes Jahr 63 Euro für die Belegung von öffentlichem Boden. Eine Steuer, die sich in den letzten 2 Jahren verdoppelt hat. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Die Steuerlast ist enorm. Ich habe ausgerechnet, dass ich inzwischen 4 von 6 Arbeitstagen in der Woche nur für den Staat schufte. Der Staat ist quasi mein Mehrheitsaktionär, der allerdings nichts arbeitet.
So verständlich das Lamento der Unternehmer über die Steuerlast ist, Tatsache ist, die Steuern sind in Italien auch darum so hoch, weil die Steuermoral der Italiener tief ist. Gerade unter Selbstständigen ist es weit verbreitet, nur einen kleinen Teil des Verdienstes dem Staat zu melden. Diesen Schlaumeiern, die einen Jahresverdienst von 15.000 Euro versteuern, sich jedoch einen Ferrari oder gar eine Yacht leisten, hat die Regierung Monti den Kampf angesagt und so versucht, den Teufelskreis von Steuerflucht und hoher Steuerlast zu durchbrechen. Dass die Italiener zu wenig diszipliniert Steuern bezahlen, bestreitet Barbesitzer Franco nicht. Doch er wendet ein:
Io pago una tassa se ho la sensazione vera, quasi tangibile, di ricevere.
Ich zahle gerne dem Staat Steuern, wenn ich dafür etwas zurückerhalte. Doch vom italienischen Staat kriege ich nichts außer Probleme und bürokratische Hindernisse. Bis vor kurzem musste ich persönlich bei der Stadtverwaltung vorbei, um zu melden, wie lange ich meine Bar während der Sommerferien schließe. Ich musste sogar mitteilen, welche Bars in meiner Umgebung in diesem Zeitraum geöffnet sind. Und obendrein knöpfte mir der Staat für diese bürokratische Schikane 16 Euro ab. Die Politiker reden meiner Meinung nach ohnehin nur von den Steuerhinterziehern, um vom wahren Problem abzulenken, ihren eigenen Mauscheleien, und dass sie sich seit Jahrzehnten auf unsere Kosten bereichern. Wir müssen auf die Straße gehen und dagegen protestieren, dass unsere Steuergelder in den Taschen von korrupten Politikern enden. Ja, wir müssten dieses Land dringend umkrempeln.
Der Barista spricht im Konjunktiv. So ganz glaubt er nicht, dass er tatsächlich zu protestieren beginnt. Lieber setzt er seine Hoffnung auf einen Antipolitiker, der im Wahlkampf verspricht, mit der alten Politikerkaste aufzuräumen und die Politdinosauriere zu entsorgen. 20 Jahre lang habe er aus Resignation gar nicht mehr gewählt, sagt Franco. Jetzt gehe er erstmals wieder an die Urne und wähle den Komiker Beppe Grillo bzw. seine Bürgerbewegung Cinque Stelle. Der Komiker Beppe Grillo hat sich in den letzten Jahren zum Politikerschreck par excellence gemausert. Schon früh nutzte er das Internet und baute damit seine Bürgerbewegung Cinque Stelle auf. Grillos Markenzeichen sind neben seiner weißen Mähne die verbalen Ausfälle und Hasstiraden. Grillo poltert regelmäßig gegen die Politiker, denen er grenzenlose Geldgier vorwirft. Der Demagoge erinnert dabei mit seiner Art verblüffend an Silvio Berlusconi. Wie dieser kommt auch Grillo bei den Italienern an. Bei den letzten Lokalwahlen holte der Antipolitiker Grillo in Sizilien sage und schreibe 18%. Bei den bevorstehenden Parlamentswahlen sagen die Meinungsforscher seiner Liste dasselbe Resultat voraus. Dedicare una parte del mio lavoro agli altri, perché devo darvi qualcosa in cambio, ma avete fatto vedere. Nicht nur Grillo brilliert in diesem Wahlkampf mit verbalen Attacken. Auch die drei großen Rivalen, Berlusconi auf der rechten Seite, Pierluigi Bersani auf der linken und Mario Monti in der Mitte, auch die drei großen Rivalen schonen sich im Wahlkampf nicht. Sogar der nüchterne Professor Monti reitet nun auf Anraten seiner Wahlkampfstrategen aus dem Umfeld von US-Präsident Obama wüste Attacken gegen seine Gegner links und rechts. Um Inhalte geht es dabei immer weniger. Überragendes Wahlkampfthema sind die Steuern. Berlusconi verspricht den Italienerinnen und Italienern einmal mehr unrealistische Steuersenkungen. Und auch Mario Monti, der sich mit Steuererhöhungen unbeliebt gemacht hat, plädiert im Wahlkampf für niedrigere Abgaben. Doch sind das mehr als dreiste Wahlversprechen? Carlo Sangalli, Chef des italienischen Kleinunternehmerverbands Confcommercio, äußerte kürzlich Zweifel.
Per quanto riguarda i programmi delle forze e politiche, ci auguriamo soltanto una cosa, che non siano programmi stagionali.
Er fordere, dass dieses Commitment für die Firmen nicht nur saisonal sei und auch nach den Wahlen überdauere, meinte Sangalli. Die Lage sei zu ernst, um leere Wahlversprechen abzugeben. Der Verband Confcommercio schlug Ende Januar Alarm. 2012 habe jede Minute ein italienisches Unternehmen schließen müssen. Italien habe den stärksten Konsumeinbruch seit der Nachkriegszeit erlebt. Vor allem Firmen, die ihr Geschäft auf den italienischen Binnenmarkt ausgerichtet haben, machen große Verluste. Auch das berühmte Made in Italy, etwa die für Italien wichtige Modebranche, kriselt. Paolo Bastianello besitzt die Kleiderfabrik Marlis in Vicenza und ist Vizepräsident des Verbandes der italienischen Kleiderfabrikanten Sistema Moda Italiana.
Non abbiamo lavoro. Non abbiamo lavoro. Il problema è che non abbiamo lavoro. In più poi abbiamo un problema enorme che non ci paga più nessuno. Cioè i negozianti non vendendo non ci pagano.
Wir leiden zurzeit alle. Wir haben schlicht kaum Arbeit. Die Produktion steht fast still. Bis vor 2 Jahren verkaufte meine Firma jährlich Kleider für 500.000 Euro nach Griechenland. Heute sind wir bei 40.000 Euro. In Spanien sanken die Verkäufe von 800.000 Euro auf 200.000. In Frankreich liegt der Rückgang bei 35%. Wachstumsmärkte wie Russland und China entwickeln sich zwar gut, aber sie können unsere Rückgänge in Europa nicht kompensieren. Unser Umsatz ist in wenigen Jahren um mehr als ein Viertel eingebrochen. Dazu kommt, dass uns die Kleiderläden für unsere Waren nicht zahlen oder nur mit großer Verspätung. Logisch, auch sie verkaufen nichts mehr.
Poi abbiamo un problema enorme che non ci paga più nessuno. Cioè, i negozianti non vendendo non ci pagano.
Sorgen bereiten Bastianello auch die Bankkredite. Viele italienische Unternehmen müssen ihre Produktion einstellen, weil die Banken den Geldhahn zudrehen. Für die Banken zählt laut Bastianello nicht, wie erfolgsversprechend eine Geschäftsidee sei. Sie leihen nur noch so viel Geld, wie sie aus einer Firma herausholen könnten, wenn sie bankrott ginge. Und das ist im Moment nicht viel. Nur große Modemarken wie Ferragamo, Prada oder Gucci konnten in den letzten Jahren ihre Absätze halten. Sie spüren die Krise weniger, weil sie ihr Geschäft schon vor Jahren stark auf den internationalen Markt ausgerichtet haben. Für Paolo Bastianello steht fest, Mario Monti rettete Italien vor dem Bankrott und schuf mit seiner Austeritätspolitik wieder international Glaubwürdigkeit. Nun aber sei es höchste Zeit, an die italienischen Klein- und Mittelunternehmer zu denken, die ums Überleben kämpften.
A mio avviso, pur essendo il secondo paese manifatturiero dopo la Germania, l'Italia non ha nella cultura del paese la visione di mettere al centro degli interessi l'impresa.
Die Stärke der italienischen Wirtschaft liegt im verarbeitenden Gewerbe. Wir sind nach Deutschland die Nation mit den meisten Kleinunternehmen, die in der Bekleidungsbranche, im Bau von Maschinen und Werkzeugen oder in der Feinmechanik tätig sind. Doch in der italienischen Mentalität fehlt das Bewusstsein dafür, wie wichtig diese kleinen und mittleren Firmen sind. Wir sind das Rückgrat Italiens. Ohne uns gibt es keine Arbeit, keinen Wohlstand. Die neue Regierung darf nicht weiter sparen, sondern muss dringend die Wirtschaft ankurbeln. Und wir brauchen eine Reform des Bildungswesens. Was nutzen uns Unternehmern diplomierte Medienwissenschaftler? Wir brauchen weniger Uniabgänger, dafür mehr gut ausgebildete Techniker und Handwerker.
La visione di mettere al centro degli interessi l'impresa. Ma è inutile che laureiamo un sacco di gente in scienza della comunicazione quando ci servono molti tecnici.
Abbiamo ancora un po' di tempo, speriamo di poter raddrizzare questa campagna elettorale. Però fatemi dire l'indignazione per il fatto che nei primi giorni di questa campagna elettorale abbiamo assistito a delle promesse e a delle favole invericonde.
Politica, mi sono astenuto persino di telefonare ai centralini di Mediaset perché non volevo che una qualche centralinista potesse dire Berlusconi ha telefonato, apriti il cielo con il conflitto di interesse.
Ma se lei telefona ai centralini di Mediaset io mi faccio suora, scusi, ma come? Berlusconi telefona al centralino di Mediaset per parlare con un dirigente di Mediaset?
Perché?
Per
chi,
favore,
secondo lei
di tutte quelle che ha detto questa di stasera è la più grossa.
A chi devo telefonare?
Alessandro Tulli beobachtet den italienischen Wahlkampf aus der Ferne. Der 35-jährige Anwalt lebt seit 4 Jahren in Zürich und arbeitet dort für eine große Versicherung. Tulli ist einer der Cervelli in Fuga, der immer zahlreicheren jungen, gut ausgebildeten Italiener, die ihrem Land den Rücken kehren und ihr Glück woanders suchen. Laut der auf Migrationsthemen spezialisierten Stiftung ISMU wanderten letztes Jahr 50.000 Italienerinnen und Italiener aus. Das sind 9% mehr als im Jahr zuvor. Alessandro Tulli hat in der Schweiz in wenigen Jahren Karriere gemacht. Er leitet bei einer Versicherung ein Team von Juristen und Ökonomen, die Lebensversicherungen in ganz Europa verkaufen. In Rom arbeitete Tulli für eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. An die dortigen Arbeitsbedingungen denkt er heute mit Schaudern zurück.
Da waren die Arbeitssituation, also nicht nur arbeitsrechtlich, sondern auch wirklich die Bedingungen ziemlich, ziemlich schlecht. Das heißt, wirklich ein niedriges Salär. Die Ferien hatte man 10 Tage im Jahr, im August, wenn alle in die Ferien gehen, wenn alles super teuer ist. Sonst hatte man keine Ferien. Viele Meetings haben wir am Samstag oder Sonntagnachmittag halten müssen. Und genau in derselben Situation waren meine Kollegen. Also ich war nicht der Einzige, der diskriminiert wird. Das war wirklich so für alle.
Ein miserabler Lohn, keine Festanstellung, kaum Anspruch auf Krankengeld oder eine Pension. Alessandro Tulli zählte zum immer größeren Heer der sogenannten Precari, also jener Arbeitnehmer, die sich von Projektvertrag zu Projektvertrag hangeln und sich mehr schlecht als recht über Wasser halten. Laut dem Nationalen Statistikamt ISTAT waren im Jahr 2011 80% der neuen Arbeitsverträge zeitlich befristet. Den Arbeitgebern gefallen diese Verträge, weil sie so weniger Sozialabgaben bezahlen müssen und den strengen Kündigungsschutz aushebeln können. Mario Montis Arbeitsministerin Elsa Fornero wollte das Übel der Zeitverträge anpacken. Doch der erbitterte Widerstand sowohl der Arbeitgeber als auch der Gewerkschaften verhinderte eine effektive Reform des Arbeitsmarktes. Das Schlimmste ist für Alessandro Tulli jedoch, dass Junge in Italien keine Chance haben zu zeigen, was in ihnen steckt.
Egal, ob man gut oder schlecht ist, aber man muss einfach warten. Auf Italienisch sagt man, bisogna fare la gavetta, man muss einfach warten, bis man älter wird, um Karriere zu machen. Und das ist nicht angebracht für ein Land, welches modern werden will, finde ich. Also wenn man nicht in die Jungen investiert, dann ja.
Italien, so Tulli, werde von Alten geführt, die der nächsten Generation den Zugang zu verantwortungsvollen Posten verwehrten und auf Kosten der Jungen ihre Privilegien verteidigten.
Du kannst in die Geschäftsleitungen der Firmen schauen oder in der Geschäftsleitungen der öffentlichen Gesellschaften, die vom Staat abhängen. Also in den Key Roles sind meistens Leute über 50. Du findest kaum Leute, die jüngere Leute. Und auch im kleineren Bereich wie Anwälteverbände oder so sind meistens alte Leute da. 70-Jährige, 80-Jährige, die einfach nicht Platz für die nächste Generation oder für die übernächste Generation frei schaffen wollen.
Das ist nicht nur fatal für die Jungen, sondern auch für Italien, das die Jungen dringend bräuchte, um wirtschaftlich wachsen und konkurrenzfähig bleiben zu können. Dass sich dieser Gedanke in der italienischen Politik bisher nicht durchsetzen konnte, zeigt auch das marode Bildungssystem. Während fast alle anderen europäischen Länder in die Bildung investieren, hat Italien unter Berlusconi fast jedes Jahr 5% gespart. Wenn junge Italiener heute ihr Land verlassen, dann also nicht nur wegen der hohen Arbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt heute bei 36%. Sie kehren auch einem Arbeitsmarkt den Rücken, in dem persönliche Beziehungen wichtiger sind als Leistung. Die Schweiz sei hingegen eine vorbildliche Meritokratie, eine Leistungsgesellschaft, lobt Alessandro Tulli.
Mir wurden Chancen angeboten, die ich in Italien ganz bestimmt nicht gehabt hätte. Nicht so schnell, nicht mit derselben auch Bestätigungen, die ich hier gekriegt habe und nicht mit derselben, sage ich jetzt mal, Gerechtigkeit, also Meritokratie. Also dieses Wort gefällt mir, weil ich glaube, hier in der Schweiz gibt es viel Meritokratie. Das Land investiert in die Talente und in Italien im Moment das Talent geht verloren.
Alessandro Tulli ist 35 und lebt seit nunmehr 4 Jahren in der Schweiz. Kann er sich trotz allen Schwierigkeiten vorstellen, irgendwann in seine Heimat zurückzukehren?
Ich sage immer als Witz, ja, wenn Sie mir einen Arbeitsplatz anbieten wie der Schweizer Botschafter in Rom, ja gerne. Aber nein, jetzt im Ernst, ich glaube eher nicht. Und zwar deshalb, weil ich jetzt meine Familie gründe in der Schweiz im Moment. Und ich glaube, dass mein Kind, welches jetzt in einem Monat zur Welt kommt, eine bessere Zukunft und eine gerechtere und mit mehr Meritokratie Zukunft haben kann hier in der Schweiz als in Italien.
Saliamo in politica per dare un futuro ai nostri figli e nipoti. Con 20 anni di promesse tradite, di malaffare, la vecchia politica ha messo in pericolo l'Italia. Mi hanno chiamato per prendere le decisioni che loro non avevano il coraggio di prendere. Assieme a voi abbiamo salvato l'Italia, a testa alta. Se facciamo tornare la vecchia politica, tutti i sacrifici fatti saranno sprecati.
Wie in der Wirtschaft gibt es auch in der italienischen Politik kaum neue Köpfe. Mario Monti, Beppe Grillo, das sind die wenigen Ausnahmen. Ansonsten bestreiten den Wahlkampf dieselben Politikerinnen und Politiker, die schon bei den letzten, vorletzten oder gar vorvorletzten Wahlen antraten. Dieselben Gesichter, jetzt etwas älter, dieselben Themen. Langweilig sei dieser Wahlkampf, findet Massimo Franco, einer der führenden Leitartikler der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.
È noiosa perché in realtà è come vedere una campagna elettorale, una pièce teatrale vecchia.
Man hat den Eindruck, ein altes Theaterstück zu sehen. Es stehen sich wieder die altbekannten Gruppierungen gegenüber. Das hat unter anderem mit dem italienischen Wahlgesetz zu tun, das demjenigen Bündnis mit den meisten Stimmen automatisch mehr als die Hälfte der Parlamentssitze sichert. Das trieb die Parteien auch diesmal wieder dazu, sich mit den alten Alliierten zu verbinden. Es ist frappant. Die Politiker wiederholen, was sie schon vor 5 Jahren sagten, und sie werden nach den Wahlen wohl wieder die gleichen Fehler machen. Das ist sehr beunruhigend, denn um uns herum hat sich die Welt verändert.
Noch vor 2 Monaten sah alles danach aus, als ob das Mitte-Links-Lager mit seinem Spitzenkandidaten Pierluigi Bersani die Wahlen komfortabel gewinnen würde. Doch Bersani scheint sich zu früh zurückgelehnt zu haben. Während Berlusconi und Monti mit immer dreisteren Versprechen um die Gunst der Italiener buhlen, tritt der ebenso kompetent wie langweilig wirkende Bersani kaum mehr in Erscheinung. Der Sieg ist Bersani zwar kaum mehr strittig zu machen, doch läuft er Gefahr, die Mehrheit der Sitze nur in der Abgeordnetenkammer zu erhalten und nicht auch im Senat. Mitte links würde zwar die Regierung stellen, wäre jedoch von allen Seiten erpressbar und so labil wie die zweite Mitte-Links-Regierung unter Romano Prodi, die 2008 nach weniger als 2 Jahren schon wieder gestürzt wurde. Wie aber ist es möglich, dass Berlusconi, dem bis vor kurzem sogar die eigenen Parteifreunde loswerden wollten, laut Meinungsumfragen wieder Terrain gut macht? Hat der Unternehmer, dem seiner Prozesse wegen an der parlamentarischen Immunität gelegen ist, nicht längst alle Glaubwürdigkeit verspielt? Massimo Franco bezweifelt, dass Berlusconi, wie ihm gewisse Demoskopen voraussagen, 20% der Stimmen erhält. Er muss aber zugeben,
Berlusconi ha potuto approfittare delle contraddizioni come al solito dei suoi avversari, ma anche di un umore antisinistra che è profondo nell'Italia.
Berlusconi profitiert wieder einmal von den Widersprüchen und Fehlern seiner Gegner und von einer starken Anti-Links-Stimmung, die im konservativen Italien seit jeher herrscht. Von Berlusconi sind zwar viele Italiener enttäuscht, weil er viel versprochen und kaum etwas umgesetzt hat, doch die Linke würden diese Leute nie wählen. Die große Frage ist, wie verhalten sich diese enttäuschten Konservativen? Geben sie ihre Stimme doch nochmals Berlusconi, der ihnen Steuersenkungen und eine Amnestie für Steuerhinterzieher verspricht? Oder wenden sie sich doch Monti zu, auch wenn dieser sich mit Steuererhöhungen unbeliebt gemacht hat? Was wir nicht vergessen dürfen, Berlusconi ist ein ausgezeichneter Wahlkämpfer und immer dann am besten, wenn alle gegen ihn sind. Darum ist es auch so, dass empörte Reaktionen aus Europa, etwa über Berlusconis jüngste Sympathiebekundungen für Mussolini, letztlich Berlusconi häufig nicht schaden, sondern nützen.
Da alcune uscite rischiano contro la volontà di andare a favore di Berlusconi.
Der Ausgang dieser Wahlen ist laut Massimo Franco höchst ungewiss. Nicht zuletzt auch, weil die Korruptionsskandale der Politiker zur Folge haben könnten, dass mehr Italiener als sonst den Urnen fernbleiben. So wie bei den Regionalwahlen vor 5 Monaten, als die Wahlbeteiligung bei historisch tiefen 48% lag. Normalerweise liegt sie in Italien bei 80%. Profitiert von der Verweigerung vieler Italiener hat der Komiker Beppe Grillo, der in Sizilien überraschend 18% der Stimmen holte. Einen vergleichbaren Triumph für Grillos Bürgerbewegung erwartet Massimo Franco bei den nationalen Wahlen nicht.
Ma secondo me l'influenza di Grillo è un'influenza di rimbalzo, cioè Grillo cresce in base alla malattia del sistema.
Grillo wächst mit der Krankheit des Systems. Er ist deren Symptom, verkörpert also die Antipolitik. Ich glaube nicht, dass er mehr als 10% der Stimmen erhält, was für einen Quereinsteiger wie Grillo natürlich auch schon beachtlich ist. Grillo wurde gewählt, weil er den anderen Parteien Stimmen entzog. Aber er hat kaum Wahlabstinente angelockt. Deshalb ist Grillo keine Alternative.
Quindi non è un'alternativa.
Massimo Franco hält Grillos demagogischen Anti-Europa-Kurs für gefährlich. Franco betont, egal wer in 10 Tagen die Wahlen gewinnt, Italien müsse den von Monti eingeschlagenen Sparkurs weiterführen und seine Versprechen gegenüber Brüssel einhalten. Für eine nationale Wirtschaftspolitik gäbe es heute in allen europäischen Ländern kaum mehr Spielraum. Mit Sorge beobachtet Massimo Franco, der Mario Montis strengen Regierungskurs nicht uneingeschränkt, aber im Wesentlichen befürwortet hat, wie viele Politiker im Wahlkampf dem Stimmvolk weismachen, man könne den Gürtel nun wieder lockern.
Credo che l'Italia sia un paese intanto gerontocratico, nel quale ci sia molta paura del futuro.
Italien ist ein Land, das von Alten geführt wird und in dem große Angst vor der Zukunft herrscht. Ich habe den Eindruck, es ist vielen nicht bewusst, dass eine Epoche fertig ist. Die Epoche des Wohlstands auf Kosten der nächsten Generation. Die Italiener hoffen noch immer auf einen Erlöser, der sie aus der Krise holt, ohne dass Italien bluten muss. Monti hat versucht zu zeigen, dass die Welt sich geändert hat. Ich hoffe, die alten Parteien haben in diesen 14 Monaten Regierung Monti etwas gelernt. Ich bin aber nicht überzeugt, ob das der Fall ist. Viele versuchen heute auszublenden, wie ernst die Situation war vor Monti und wie ernst sie unweigerlich wieder sein wird nach den Wahlen.
Massimo Francos Sorge ist nicht übertrieben. Nach sämtlichen Umfrageinstituten wird die neue Regierung von Mitte-Links auf sehr wackeligen Beinen stehen. Mit dem Hintergrund dem alten Gespenst Silvio Berlusconi, der dank einem Achtungserfolg Parlamentsgeschäfte gegen seine Interessen wird verhindern können. Italien vor den Wahlen. Das war Kontext mit Nadja Fischer.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.